Black Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit bartesian.com/cocktail. That's bartesian.com/cocktail.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Heute mit Jana und Benno.
Hey, schön, dass ihr da seid. Ein kurzer Hinweis vorneweg. Ich habe ein neues Format mir ausgedacht, was nur auf YouTube läuft. Und zwar werde ich dort auf Videos zum Thema Alkohol reacten in meinem Format Nüchtern betrachtet. Wenn ihr darauf also Lust habt und Videos zum Thema Alkohol nüchtern betrachtet eingeordnet haben möchtet, dann schaut gerne auf YouTube vorbei. Das wird nicht auf Spotify laufen, daher lohnt es sich für euch, wenn ihr sowohl Spotify als auch YouTube abonniert und auf meinem Instagram-Account vorbeischaut. Dort gibt es immer über alles Neuigkeiten. So viel dazu und jetzt freue ich mich sehr, dass du wieder da bist, lieber Benno. Hallo.
Hallo Jana.
Wir haben uns ja jetzt für diese Sommerfolge ein sehr leichtes und beschwingtes Thema ausgesucht, nämlich Trauma und Alkohol. Und du hast dieses Thema aufgeworfen, weil dich zwei Podcast-Veröffentlichungen sehr inspiriert haben, beziehungsweise du sie sehr gut fandest. Außerdem hast du auch gesagt, und weiß ich auch durch unsere Gespräche, dass das einiges mit deiner Lebensgeschichte zu tun hat. Das heißt, wir erfahren heute auch ein bisschen mehr über dich. Magst du mal erzählen, welche Folgen das waren und was darin so erzählt wurde?
Gerne. Ja, ich habe mich unheimlich gefreut, dass du die Idee aufgegriffen hast. Es ist in der Tat, um das auch gleich vorweg zu sagen, kein so ganz leichtes Thema, aber ich kenne dich, ich kenne uns und ich bin mir sicher, dass wir das nicht zu schwer werden lassen. Und vielleicht darf ich auch gleich vorweg sagen, wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr etwas vertiefen wollt, nutzt einen der vielen Kanäle, um uns gerne eine Rückmeldung zu geben, gerne zu schreiben. Dieses Thema, und dann komme ich auch auf die Podcast-Folgen, ist sicherlich etwas, was noch einer viel größeren, breiteren Wahrnehmung und Diskussion bedarf und insofern immer gerne auf uns zukommen. Ja, ich gehöre zu denen, die relativ viele Podcasts abonnieren, oft reinhören, oft auch die ganzen Folgen hören und natürlich aus der Sobriety-Bewegung. Und es gibt ja mittlerweile in Deutschland einige, aber verglichen mit der angloamerikanischen Sobriety-Podcast-Szene, also ist sehr wenig. Es gibt unendlich viele, sehr, sehr unterschiedliche Podcasts in der, wie gesagt, angloamerikanischen Szene. Unter anderem ein Podcast, ich weiß nicht, wer dahinter steht, möchte das auch gleich sagen, das ist der Recovery Elevator. Mhm. Und da wurde in dieser Woche eine Folge veröffentlicht, genau, die war überschrieben, ist überschrieben mit Alcohol isn't the problem. Und da ging es, um das ganz kurz vorwegzunehmen, darum, dass eigentlich die Abhängigkeit oder dass der regelmäßige Alkoholkonsum gar nicht das Problem ist, sondern nur ein Symptom für etwas ganz anderes. Mhm. Und parallel dazu erschien ein Podcast, für den ich gerne Werbung mache. Ich kenne leider die wunderbare Verena König, die diesen Podcast veröffentlicht, überhaupt nicht. Aber es ist in meinen Augen der deutschsprachige Podcast zum Thema Trauma und Traumaheilung. Und just in dieser Woche ging es um die Frage, warum es Menschen, die unter traumatischen Erfahrungen leiden, so schwer fällt, das rechte Maß zu finden. Hm. Und wo da die Verbindung zum Alkoholkonsum ist, das braucht wohl hier keiner weiteren Erläuterung. Hm. Also, diese beiden Podcast-Folgen haben mich dazu inspiriert. Sie haben mich beide sehr angesprochen und genau, so ist die Idee entstanden.
Sehr cool. Da du dich ja schon intensiv auch mit Traumata beschäftigt hast, weil das einfach Teil deiner Geschichte und deiner Genesung ist, hast du ja gesagt, es wäre vor allem für den Anfang wichtig und für den Zusammenhang zwischen Alkohol und Traumata, dass wir ein paar Begriffe klären, damit wir quasi alle von demselben sprechen. Möchtest du mal sagen, was du für die wichtigsten Begriffe hältst, die wir da mal so kurz erklären sollten?
Ja, finde ich gut, dass du das so aufgreifst. Nochmal, hier sprechen jetzt zwei Nicht-Psychologen, zwei Nicht-Therapeuten, sondern zwei Menschen, die sich vielleicht mehr als der Durchschnitt mit diesen Themen beschäftigt haben, die vor allen Dingen aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte das, was es in Theorie und Populärwissenschaft gibt, mit eigenen Erfahrungen untermauern können. Und insofern das mal vielleicht vorweg. Und wir wollen diesen Podcast ja auch nicht zu theoretisch machen, also deswegen wirklich nur mal ein paar ganz wenige Dinge. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, und ich erlebe das in vielen Gesprächen immer, dass das noch eine große Unklarheit ist, dass oft unter dem Begriff Trauma das Akut- oder Schock- oder Ereignistrauma verstanden wird. Also leider in den letzten Jahren ja wieder deutlich näher an uns herangerückt. Irgendein schreckliches, punktuelles Unglück passiert, sei es die Betroffenheit von einem Unwetterschaden, sei es irgendein kriegsinitiiertes Ereignis, sei es ein Unfall oder. Mhm. Um diese Art von Trauma, so schrecklich und schlimm es ist, geht es aber bei dem, was wir heute besprechen, gar nicht, sondern es geht um sogenannte Komplextraumata, die über einen Zeitraum entstehen. Mhm. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass ich nochmal, ich sage das wirklich im großen Respekt vor denen, die sowas erleben müssen, damit ist nicht gemeint, dass ich über Jahre in einem Kriegsgebiet leben muss, sondern es ist auch und vor allem damit gemeint, dass ich in unserer vergleichsweise friedlichen Welt trotzdem über einen längeren Zeitraum ja, negativen Erfahrungen ausgesetzt bin und die mich prägen. Und das betrifft eben vor allen Dingen Kindheitserfahrungen, wo wir als junge Kinder, die wir eben ja, noch nicht reflektieren können, schwierigen, man spricht ja manchmal auch, weiß nicht, ob das so gut ist, von toxischen Erfahrungen oder von schwierigen Erziehungssituationen und so weiter und so fort geprägt werden.
Aber kann jetzt auch ein Akuttrauma zu einem Entwicklungstrauma werden? Jetzt zum Beispiel, also ich frage deshalb in Bezug zum Beispiel auf meine Geschichte, bei mir war es ja eigentlich, also meine Mutter hat ja getrunken 7 Jahre meines Lebens, bis sie dann gestorben ist. Also im Grunde war ja das Sterben war dann ein Akuttrauma und die Zeit mit ihr als alkoholkranke Mutter wäre dann aber das Entwicklungstrauma gewesen, oder?
Ja, also ich bin nur deswegen etwas zögerlich, weil ich kein Experte bin und jetzt lieber gerne eine Expertin oder einen Experten zu Rate gezogen hätte, aber so wie du es beschreibst, dem würde ich zu 100% zustimmen. Ich glaube, das ist für uns, darf ich das so sagen, Praktiker genau eine richtige Arbeitshypothese.
Okay.
Und es geht eben, wenn wir im Hintergrund immer dieses Thema haben, was hat das denn mit Alkohol zu tun, vor allen Dingen eben um diese Entwicklungstraumata in der Kindheit und in der Jugend. Aber es kann eben auch sein, wenn ich in einer schwierigen Beziehung, in einer schwierigen Partnerschaft bin, auch im Erwachsenenalter zu so einem Entwicklungstrauma, also so einem Komplextrauma kommen.
Okay.
Vielleicht viel wichtiger, und da unterscheiden sich die Traumataarten, wenn ich das so richtig verstanden habe aus der Beschäftigung, mit den Folgen. In dem Moment, wo es zu solchen schockhaften Erfahrungen, sei es über einen längeren Zeitraum oder auch punktuell kommt, passiert etwas, das ich einfach mal ganz nüchtern beschreiben will. Man sagt einfach, dass die Erinnerung nicht so wie eine normale Erinnerung an einen letzten Urlaub insgesamt gespeichert wird. Also das, was ich gesehen habe, das, was ich gerochen habe, das, was ich gehört habe, und vor allen Dingen auch das, was ich gefühlt habe. Das wird als ein Paket, man merkt wieder, hier spricht nicht unbedingt der Psychologe, das wird als ein Paket irgendwo im Gehirn abgelagert. Und bei diesen schockartigen oder so heftigen, über einen längeren Zeitraum entstehenden Eindrücken wird das eben nicht als Paket abgespeichert, sondern da werden irgendwo die Gefühle und irgendwo die Gedanken und irgendwo die visuellen Eindrücke, das, was ich gehört habe, das, was ich gerochen habe, also beispielsweise der Geruch nach Alkohol, den ich als Kind wahrgenommen habe, das wird nicht als eine zusammenhängende Erinnerung abgespeichert, sondern fragmentiert abgelegt. Und das führt zu ganz vielen Schwierigkeiten. Und ich möchte jetzt deutlich nochmal anführen, dass nicht alle Schwierigkeiten, denn das, was jetzt gleich so an typischen Symptomen kommt, das kennen viele von uns, immer auch ein Trauma zur Ursache hat. Aber wenn das in mehrere dieser Symptome kommen und in einer gewissen Heftigkeit, dann spricht vieles dafür, so unser beider Verständnis von dem, was wir gelesen haben, dass es da irgendwo so ein Trauma gibt. Und gleich der erste Punkt steht, glaube ich, in jedem Ratgeber zur Nüchternheit und zu einem Leben ohne Alkoholkonsum, nämlich die Schwierigkeiten, seine Emotionen zu regulieren. Sei es, dass ich mit meiner Wut nicht klarkomme, sei es, dass ich mich in Trauer verliere oder dass ich gefühlskalt bin und überhaupt keine Emotionen fühlen kann.
Ja, ich glaube hier, ich finde es ganz spannend, weil ich habe schon das Gefühl, dass Alkohol vor allem für diese Problematik ganz stark genutzt wird. Also gesellschaftlich gesehen, ja, das ist halt, weil es auch so akzeptiert ist, ne? Keine Ahnung, jemand stirbt, Beerdigung, man trinkt was, damit es einem wieder besser geht. Trennung, man trinkt was, damit es einem wieder besser geht. Man ist wütend, trink erstmal einen Schnaps, damit du wieder runterkommst. Du freust dich, hier Hochzeit, was weiß ich, trinkst mal ein Sektchen, damit du, ja, weiß ich nicht, weil man sich freut zum Anstoßen. Oder einem ist langweilig, man trinkt was. Oder, also ich habe schon das Gefühl, dass gesellschaftlich gerade dieser Punkt ganz stark mit Alkohol verbunden wird und man das ja schon ganz früh als Kind lernt, dadurch, dass die Eltern das machen, dass man so seine Emotionen regulieren kann und das dann auch gar nicht mehr hinterfragt, weil man es ja schon so kennt.
Absolut. Absolut. Der Unterschied zwischen einer, weiß ich nicht, ob man das so formulieren darf, normalen Emotion und dieser trauma-indizierten Emotion ist nur der, wenn ich greife mal dein erstes Beispiel auf, auch wenn es schwer ist. Ich hoffe, diejenigen, die davon im Moment betroffen sind, mögen uns verzeihen. Ich bin auf einer Beerdigung, dann ist es normal und gut, dass ich Trauer empfinde. Und es ist nicht gut und normal, dass diese Trauer abgedämpft wird mit Alkohol. Das ist so. Wenn ich allerdings nach einem Verlust oder generell in meinem Leben über einen langen Zeitraum einfach traurig bin und es nicht, nachdem die Beerdigung eine Zeit lang weg ist, sich relativiert, dann könnte das ein Signal sein für ein Traumata. Der zweite Punkt hat viel damit zu tun, kenne ich aus meinem Leben sehr extrem, eine chronische Angst, die sich möglicherweise oft oder alternativ auch als Unsicherheit zeigt, dass ich ständig in so einer diffusen Angst lebe. Was wird geschehen? Was wird passieren? Und da kann man sehr schön, wie ich finde, diesen Zusammenhang zu dem kindlichen Prägung erkennen. Ich habe als Kind immer in so einer Hab-Acht-Stellung gelebt und wusste nicht, wie wird mein Umfeld reagieren, was passiert jetzt gerade. Ich habe dort keine Sicherheit, ich habe vielleicht mit jemandem zu tun, der jähzornig war oder. Und diese Angst, die wird auf einmal von meinem System zur Normalität erklärt, obwohl es im Erwachsenenalter und gerade hier in Deutschland oft gar keinen Grund gibt für irgendeine Art von Angst. Und trotzdem, ich habe immer Angst, von morgens bis abends. Dann, darüber könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast, mindestens aber eine eigene Podcast-Folge machen, sind viele Beziehungsprobleme, die natürlich auch schon alleine dadurch entstehen können, dass ich Schwierigkeiten habe, Emotionen zu regulieren. Der nächste Punkt taucht auch in ganz vielen Nüchternheitsbüchern auf. Ich denke an, hilf mir mal, an unser beider Lieblingsbuch.
Ja, ich weiß auch gar nicht. Annie Grace.
Ja, genau. Oder
unseren
deutschen.
Daniel Schreiber.
Und genau, also ich denke da gerade an Daniel Schreiber, was er in seinem Buch Nüchtern schreibt. Eine unglaublich negative, dauerhaft nachhaltige negative Selbstwahrnehmung. Dass wir uns mal schlecht fühlen, dass wir mal auch über einen längeren Zeitraum durchhängen, gehört zum Menschsein dazu. Wenn ich aber über Jahre immer einen schlechten, negativen Blick auf mich habe, dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass es da möglicherweise solche traumatischen Erfahrungen gegeben hat.
Ich finde es auch super spannend, weil all diese Symptome, die für ein Trauma sprechen können, werden ja alle durch Alkohol vielfach verschlimmert.
Ja, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Das ist nämlich genau das Kuriosum, dass hier, wir kommen gleich nochmal bei den Symptomen dazu, etwas genutzt wird, um es abzumildern, was genau das Gegenteil auslöst, nämlich das Ganze beschleunigt. Aber vielleicht ganz kurz nochmal, es kann dann sogar so weit gehen, dass es körperliche Symptome gibt, das lassen wir mal außen vor. Und jetzt kommen wir dann mal ganz in die Nähe des Alkohols. Indem ich mit Emotionsregulierung zu kämpfen habe, mit einer chronischen Angst, möglicherweise mit einer wirklich deutlich unrealistisch negativen Selbstwahrnehmung zu kämpfen habe, bin ich sehr anfällig für Überlebensstrategien, modern auch als Kompensationsstrategien häufig bezeichnet, die mir helfen sollen, auch aus einem guten Grund helfen sollen, mit diesen Themen fertig zu werden oder mir mal eine Pause zu geben. Und das ist jegliche Art von Betäubungsmittel, also Alkohol, Drogen, übermäßiges Essen und so weiter und so fort. Die ganzen Verhaltenssüchte gehören dazu. Ich denke, mittlerweile ist das also auch klar, dass ein bestimmter Social-Media-Konsum, der ein bestimmtes Maß überschreitet, kann ich zumindest von mir aus sagen, dass das irgendwann nichts mehr mit Neugierde zu tun hatte, sondern einfach irgendwie eine dämpfende Wirkung hatte. Und dann etwas, was eng damit zu tun hat, beobachten wir sicherlich auch, dieses Leben auf der Flucht, in dem ich also ständig beschäftigt bin, indem ich ständig Unerledigtem hinterherlaufe. Und hier würde ich gerne auch einfach daran erinnern, dass man dieses Phänomen schon sehr lange kennt und vor allen Dingen die Kriegs- und Nachkriegsgeneration, die ja nun in einer Weise traumatisiert worden ist, wie wir es wahrscheinlich überhaupt nicht erfassen können. Mhm. Ich kenne so viele aus diesen Generationen oder kannte so viel aus dieser Generation, die nicht ruhig auf dem Stuhl sitzen konnten, sondern die mussten immer was zu tun haben. Ja. Wenn die Familie zusammenkommt und feiert, dann war eben nicht alle sitzen zusammen und genießen das Miteinander, sondern es ging nur darum, ständig etwas zu machen und zu tun und so weiter und so fort. Und das ist so ein typische Verhaltensweisen, ich muss jetzt schnell noch das und das machen, die eben auch eine Kompensation, eine Überlebensstrategie sein kann.
Ja, weil man sich im Grunde nie auf den Moment einlässt, weil dann müsste man ja auch seine Gefühle fühlen. Und das ist ja im Grunde auch ein großer Punkt hinter vielen Burnout-Geschädigten heutzutage, die halt ja in dem Sinne dann wahrscheinlich auch arbeitssüchtig sind und auch die ganze Zeit immer nur was zu tun haben wollen. Ja. Das ist halt einfach eine andere Form der anderen Verhaltens- oder Stoffsüchte, ne?
Mhm. Ja. Nicht hinter jedem Burnout muss eine traumatisierte Erfahrung stehen. Das kann auch andere Ursachen haben. Also dieser Zusammenhang, den wollen wir beiden, glaube ich, nicht herstellen. Es spricht allerdings einiges dafür.
Ja, aber das ist ja das, was wir über dem ganzen Symptomatik-Ding gerade haben. Ja. Also es muss nicht immer alles heißen, dass du jetzt ein Trauma hast, bloß weil du eine oder mehrere dieser Punkte hast. Wir können das sowieso nicht sagen, weil wir sind keine Experten. Aber das kam mir einfach gerade als Assoziation, dass das eben...
Ist absolut richtig. Und und dann gibt es noch etwas, das ist, glaube ich, ein Symptom, das es nur gibt im Zusammenhang mit einer traumatischen Prägung oder Erfahrung. Das ist die sogenannte Dissoziation. Vielleicht am bekanntesten ist die Erfahrung, die man manchmal in der Schulzeit, in der Lehrzeit macht, dass man in eine Prüfung geht und von jetzt auf gleich auf einmal nicht mehr in dem Prüfungsraum ist, das totale Blackout hat, überhaupt nicht weiß, obwohl man gelernt hat und so weiter und so fort, was man machen soll. Und das gibt es in ganz vielen anderen Situationen. Und diese Dissoziation ist eben eine Reaktion. Da gibt es dann irgendeinen Auslöser, der wird gewertet wie ein damals stattfindendes traumatisches Ereignis und dann gibt es wie so einen Notausschaltknopf und dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Und wer damit regelmäßig zu tun hat, der sollte wirklich mal über so etwas nachdenken und sich da Rat holen, denn das ist eigentlich ein ganz, ganz typisches Anzeichen für eine traumatische Prägung.
Ja, da kann ich auch noch ein bisschen was dazu sagen, weil ich das ja tatsächlich selbst erlebt habe. Dissoziation, vielleicht auch nochmal als Erklärung, heißt im Grunde, dass man einen Teil oder sich selbst als Ganzes von der aktuellen Situation abspaltet. Ich habe das zum Beispiel erlebt in dem Sinne durch mein Aufwachsen mit meiner alkoholkranken Mutter. Ich kann mich an sehr, sehr wenig erinnern. Ja, ich war zwar noch sehr jung, aber so ab 5 kann man sich eigentlich schon relativ gut erinnern. Und ich war ja 7,5, als sie dann gestorben ist. Und ich kann mich wirklich nur an ein paar prägnante Situationen erinnern und ansonsten im Grunde gar nichts. Und bei mir ist es eben auch vorgekommen, dass ich da dissoziiert habe, weil diese Situation so schwer für mich als kleines Kind zu ertragen war, dass ich meine Seele quasi von der aktuellen Situation abgespalten habe. Als ganz, ganz, ganz krasses Fall, sag ich mal so als Endfall, ist das, was man umgangssprachlich als Schizophrenie kennt, ist auch eine Form der Dissoziation. Da spaltet sich die Seele in verschiedene Teile, weil die Hauptseele, sage ich mal, der Hauptteil einfach nicht damit umgehen kann und man dann andere Seelenteile erstellt, die dann zum Beispiel stärker sind oder mit der Situation jetzt umgehen können. Und der Hauptteil kann sich dann auch überhaupt nicht daran erinnern. Und so ist es auch bei den milderen Formen der Dissoziation, dass man sich da dann einfach, wie du sagst, bei der Prüfungssituation zum Beispiel so gar nicht mehr erinnern kann. in dem Moment an diese Situation und dann vielleicht irgendwie Minuten oder Stunden später, sag ich mal, wieder erwacht und einfach nicht weiß, was in den letzten Minuten oder Stunden passiert ist. Und das ist eben ein Schutzmechanismus der meist kindlichen Seele. Und wie du sagst, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wenn man das häufiger erlebt, sollte man sich da sehr dringend Hilfe suchen, weil das ist auch einfach sehr unangenehm und das kann auch jederzeit auftreten. Da können die Auslöser, müssen überhaupt gar nichts mit der früheren Situation zu tun haben. Und das ist natürlich sowohl für den Betroffenen als auch für die Angehörigen dann sehr schwierig zu erleben. Also ich hatte das in meiner Jugend auch ein paar Mal, als andere Personen anwesend waren. Und du bist dann halt wie so eine leere Hülle. Also war ich da jedenfalls. Und ich habe überhaupt nicht mehr reagiert auf die Ansprachen von den Personen um mich herum. Mhm. Und die haben mir das dann auch rückgemeldet, dass es sehr, sehr unheimlich auch ist.
Ja.
Und genau. Das kann man auf jeden Fall therapieren und man kann da Hilfe finden und das muss dann nicht mehr so sein.
Du erzählst das hier so offen, ich berichte gleich sicherlich auch noch ein bisschen mehr von mir. Das war ja bisher eher so ein Theorieblock, aber hast du erfahren, herausbekommen können, was dann im Jugendlichen oder vielleicht auch im Erwachsenenalter Auslöser dafür war, dass du dich so, wie man so schön sagt, weggebeamt hast?
Ich weiß, was da die Auslöser waren. Tatsächlich haben diese Jugenddissoziationen eigentlich nicht wirklich was mit der Alkoholgeschichte meiner Mutter zu tun, sondern mit einem Vorfall, der in meiner Kindheit passiert ist, der sich dann so ähnlich wieder in meiner Jugend wiederholt hat. Mhm. Und im Grunde könnte man sagen, ich war dann, also das hatte dann überhaupt nichts Gewalttätiges an sich in der Jugend. Aber ich habe mich in dem Moment total hilflos und ohnmächtig gefühlt und das hat mich dann quasi wieder dahin zurück katapultiert. Und und dann ist diese Dissoziation wieder gekommen.
Mhm. Genau, es ist super beschrieben. Ja, um das. Diese Vorbemerkung mit deinen wunderbaren Ergänzungen mal einmal abzuschließen. Der Name ist jetzt mindestens einmal schon gefallen. Es gibt sicherlich mehrere, aber wen dort mehr Theorie und mehr Informationen interessiert, der mag gerne unter dem Namen Verena König ihr Buch, bald erscheint auch ein zweites, habe ich erfahren, und einen wirklich gigantischen Podcast, in dem alle Facetten irgendwie mal aufgegriffen sind, verwiesen. Ich habe das, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe und gemerkt habe, ich bin davon betroffen, als wahnsinnig hilfreich erlebt. Mhm. Alleine, weil ich gemerkt habe, und das ist auch der Grund, warum wir beispielsweise heute so eine Folge machen, hey, ich bin ja gar nicht alleine, da gibt es ja ganz viele und das ist vielleicht nicht normal, aber das ist jetzt nicht so außergewöhnlich, dass ich an mir zweifeln muss.
Mm. Black Friday is coming. And for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit Bartesian.com/cocktail. That's Bartesian.com/cocktail.
Save big on your Thanksgiving feast, all in the Kroger app. Buy two, get three free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get a juicy frozen grade A Kroger turkey for 49 cents a pound, limit one with a $25 additional purchase with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ja, wir machen jetzt hier keinen Trauma-Podcast, sondern uns geht es ja immer wieder darum, was hat das mit Alkohol zu tun? Und du hast es eben schon angeschnitten bei der Frage, wie es um den Umgang mit Gefühlen in unserer Gesellschaft steht. Magst du das nochmal aufgreifen?
Ja, also ich habe eben das Gefühl, dass wir, ich kann jetzt keinen Bezug zu früheren Generationen setzen, weil damals gab es mich noch nicht. Ob das jetzt damals besser oder schlechter war, wahrscheinlich eher schlechter noch als heutzutage. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir als Gesellschaft immer noch nicht wirklich so den direkten Zugang zu unseren Gefühlen gefunden haben. Ich glaube, dass viele einzelne Menschen den Weg schon immer mehr finden, meist eben in Eigenregie oder durch Therapien. Aber ich glaube, als Gesellschaft haben wir da noch ein ganz, ganz massives Problem, was meiner persönlichen Meinung nach auch damit zu tun hat, dass wir als Gesellschaft eben ein Alkoholproblem haben. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Alkohol trinke, ich eben keinen Zugang zu meinen Gefühlen habe, weil Alkohol diese betäubt. Oder vielleicht auch die Übertragung im Gehirn betäubt, ne? Also da gibt es ja verschiedene Wege, die der Alkohol beschreiten kann. Und ich glaube, dass uns das ein sehr, sehr großes, eine sehr, sehr große Leerstelle hinterlässt und sehr viele Probleme in unserem Leben darauf auch zurückzuführen sind, weil das einfach mit sehr vielen Dingen zusammenhängt, wenn man seine Gefühle nicht fühlen kann.
Ja, und damit sind wir auf jeden Fall nicht nur bei dir, sondern auch bei mir. Also der Alkohol bekommt eben im Zusammenhang mit Traumata dann eine große Bedeutung, weil er, und das muss man leider erst einmal auch wirklich zugeben, ich habe das zumindest so erfahren, für einen Moment Ruhe im Kopf schafft. Und diese Symptome, und wer das kennt, der weiß, wie belastend das ist, diese ständige Angst, dieses ständige Gefühl, vielleicht nicht richtig zu sein und dieses Leben in der Erwartung, gleich passiert was Schlimmes und so weiter und so fort. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend, zumal wenn man überhaupt nicht weiß, dass das ein Konstrukt der Psyche ist, sondern man das vielleicht sogar noch für bare Münze nimmt. Mhm. Und dann hilft jede Art von Droge, dann hilft der Alkohol einfach für einen Moment Urlaub zu machen.
Ja, das stimmt. Ich finde nur immer wieder wichtig zu betonen, weil wenn man noch Alkohol trinkt, dann hat man, glaube ich, die Tendenz, diesen Moment überzubewerten. Und deswegen finde ich es immer wieder wichtig, dabei zu sagen, dieser Moment dauert wirklich nicht lange.
Nein, nein.
Man kann ihn mit diesen maximalen 20 Minuten Rausch am Anfang, wenn man anfängt, an dem Abend zum Beispiel zu trinken, damit kann man das gleichsetzen. Und das Problem ist, das steigt dann kurz auf einen Peak und am Ende der 20 Minuten fällt es schon wieder ab und deswegen trinken wir dann mehr, weil wir dann natürlich diesen Peak wieder haben wollen. Aber der Peak kommt danach einfach gar nicht mehr an dem Abend. Und das finde ich einfach so problematisch, weil man das so verdrängt. Und wenn man nur diesen einen guten Moment dann im Kopf hat und mit Alkohol verbindet und eben denkt, ja, der Alkohol lässt mich aber zur Ruhe kommen. Also ich habe auch immer wieder Kommentare unter den Videos oder Podcasts, die dann sagen, ja, aber der Alkohol hilft mir eben da, zur Ruhe zu kommen oder meine Gedanken zu stoppen oder so. Und das ist halt einfach dieser eine kurze Moment und danach wird es halt immer schlimmer.
Ja, es geht nur um diesen unheilvollen Teufelskreis. Ich mache, wenn es überhaupt 20 Minuten sind, diese Erfahrung. Es ist Ruhe im Kopf. Dann kommen schlimme Dinge. Am nächsten Tag ist es viel schlimmer. Und trotzdem erinnert sich das Unbewusste, da gab es doch wenigstens einen kurzen Moment. Und da kommt, das wollte ich damit eigentlich nur sagen, der Alkohol ins Spiel. Und dann ist man in diesem Kreislauf Und wir wissen, du hast es von Anbeginn in deinem Podcast klar gemacht, auch in den Folgen, in denen ich dabei sein durfte. Dann gibt es einen zweiten Kreislauf, den der Alkohol aus sich selbst heraus kreiert, dass er nämlich nach sich selbst süchtig macht. Also ich habe einmal die Sehnsucht nach Ruhe im Kopf und dann initiiert der Alkohol die Sehnsucht nach sich selbst, die Sucht nach sich selbst. Und das ist eben, wenn ich ohnehin eine angeschlagene Psyche habe, unglaublich schwer, das dann auch noch zu handeln.
Und das ist vielleicht auch ein ganz spannender Punkt in Bezug auf das, was ja auch Nathalie Stüben gerne sagt, dass bei ihr zum Beispiel kein Trauma im Hintergrund war und sie trotzdem alkoholabhängig wurde, dass es eben diese zwei Kreisläufe gibt und man kann entweder in beiden sein oder man kann auch nur in einem von beiden sein. Also es kann auch sein, dass man halt Alkohol probiert, weil gesellschaftlich anerkannt und jeder trinkt und man kommt in den Kreislauf, der Alkohol macht nach sich selbstsüchtig. Oder es gibt natürlich auch den Punkt, dass man halt eben ein Trauma hinter sich hat oder während man trinkt dann ein Trauma erlebt oder was auch immer. Und dass man dann auch noch in den zweiten Kreislauf mit der Ruhe im Kopf kommt, die man sich wünscht und die der Alkohol aber nur kurzzeitig verschafft und dann wieder alles verschlimmert.
Genau. Also das ist in meiner Wahrnehmung, was du jetzt angesprochen hast, sowas wie, wenn man es vielleicht etwas überzeichnet, ein Lagerstreit, zwei vielleicht nicht wissenschaftliche, aber fundierte Läger, die eben sich so ein bisschen fast unversöhnlich, so wirkt es manchmal, gegenüberstehen. Die einen, die eben sagen, nein, der Alkohol ist das Problem. Und die anderen, so wie dieser Podcast aus dem Recovery Elevator, nee, Alkohol ist nicht das Problem. Und du hast das ja gerade aufgegriffen. Für mich als Betroffenen ist das halt nicht zu trennen. Es mag unbestritten viele Menschen geben, und ich hoffe, dass unsere Gesellschaft immer mehr solcher Menschen hat, die nicht von Traumafolgen beeinflusst sind. Und trotzdem können die eben abhängig werden, Schwierigkeiten mit ihrem Alkoholkonsum bekommen, weil, genau wie du es immer wieder sagst, der Alkohol an sich süchtig macht. Mhm. Das Gehirn verändert, schädigt, immer mit dem Ziel, noch mehr Alkohol zu konsumieren. Nur wenn ich, und das ist mir wichtig, an die Betroffenen zu senden, dass die Situation für diejenigen, bei denen so ein, sagen wir mal, so eine Traumaprägung im Hintergrund schwingt, noch schwieriger ist, weil diese beiden Kreisläufe, Teufelskreise, sich gegenseitig verstärken und auch so ein bisschen verwischen. Und vielleicht nochmal, um noch einen weiteren Namen zu nennen, der Vertreter derer, die eben sagen, Alkohol ist nicht das Problem, ist, soweit wir das hier beurteilen können, unter anderem oder vor allen Dingen Gabor Maté, ein Wissenschaftler, der mittlerweile in Kanada lebt, praktiziert und arbeitet, und der eben immer sagt, es geht nicht nur darum, die Menschen vom Alkohol wegzubringen, sondern ihnen einfach auch Alternativen, bessere, sinnvolle, gesündere Alternativen sofort an die Hand zu geben, wie sie eben mit den Traumafolgen klarkommen können. Ich kann nicht jemanden, der von morgens bis abends in Angst und Schrecken lebt, nicht weil das Umfeld so ist, sondern weil es aus ihm selbst heraus produziert wird, jemand, der keinen Selbstwert hat und so weiter und so fort, den kann ich nicht einfach sagen, hör auf zu trinken und dann ist das Thema erledigt. Das ist dieses Lager. So nehme ich es wahr. Genau. Und da sind wir also auch jetzt ja wirklich so mittendrin. Ich selber, um das eben auch nochmal deutlich zu sagen, glaube eben auch, dass es falsch wäre, das möchte ich sehr deutlich für mich sagen und damit dich unterstützen, dass es wichtig ist, nicht zu sagen, naja, dann muss ich mich eben um meine psychische Gesundheit kümmern und dann ist quasi der verantwortungsvolle Umgang mit Alkohol, so eine Art Nebenprodukt? Nee. Also diese vielleicht manchmal etwas nach Verantwortungsdelegation anmutende Haltung, die teile ich nicht. Es braucht die Erkenntnis, ich kann nicht verantwortungsvoll mit Alkohol umgehen. Es braucht die absolute Nüchternheit. Nur wenn da andere Themen mitschwingen, dann ist es damit nicht erledigt. Und das war eben meine Erfahrung und langes Ringen
damit. Ja, das stimme ich dir absolut zu. Nur ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich gar nicht so verschieden ist, weil selbst Leute, die, also nehmen wir jetzt einfach mal Nathalie Stüben als Beispiel, die ja von sich aus sagt, sie hat kein Trauma, sie wurde durch den Alkohol, durch den ersten Kreislauf im Grunde süchtig, weil der Alkohol süchtig macht. Aber selbst sie hat ja, nachdem sie aufgehört hat, Alkohol zu trinken, wie man so schön sagt, the work getan. Ja? Also sie hat ja auch an sich, an ihrer Persönlichkeit gearbeitet, hat gesunde Strategien entwickelt, wie sie jetzt Emotionen regulieren kann oder wie sie einfach gut durch ihr Leben kommt. Und hat ja diesen Punkt gemacht. Der sah vielleicht bei ihr anders aus als bei jemand, der auch noch ein Trauma zu bewältigen hat. Aber letztendlich hat auch sie aufgehört und dann die Arbeit gemacht, die getan werden muss, damit sie jetzt ein gesundes Leben führen kann. Und jemand, der ein Trauma dahinter hat, wie bei mir zum Beispiel, ich habe auch aufgehört mit dem Alkohol und habe im Grunde danach durch eine Therapie die Traumaarbeit gemacht und das alles aufgearbeitet aus meiner Kindheit. Also letztendlich sehe ich da jetzt gar nicht so einen großen Unterschied, außer vielleicht die Art der Arbeit, die getan werden muss.
Ich glaube, einen Unterschied gibt es nicht. Ich selber habe aber, ich will es mal aktiv formulieren, mir das Leben bewusst besonders schwer gemacht, weil ich auf die geschaut habe und eine Entwicklung in meiner Nüchternheit erwartet habe, die nur, um dein Bild mal aufzugreifen, in dem Alkoholsuchtkreislauf verhaftet waren. Ich bin fest davon überzeugt, und wir kennen ja beide mittlerweile viele Menschen, die nüchtern leben, mit sehr, sehr unterschiedlichen Geschichten, dass wenn ich nicht mit den Traumafolgen zu kämpfen habe, ich nüchtern werde. Das ist nicht einfach, das will ich überhaupt nicht kleinreden. Und wir erleben viele Menschen, die hart ringen, und das muss auch wertgeschätzt werden. Aber wenn der Schritt erfolgreich getan ist, dann können sie the work tun. Und ich habe für mich erlebt, dass Menschen in meiner Umgebung dann auf einmal angefangen haben, sind weitergekommen, sind in ihrem Leben weitergekommen. Und ich habe, nachdem ich ein Jahr nüchtern war, da immer noch gesessen und mit Ausnahme, dass es mir gesundheitlich besser ging und dass ich meine Gefühle wesentlich klarer wahrgenommen habe, ging es mir genauso schlecht. Und es wäre für mich sehr hilfreich gewesen, wenn mir damals jemand gesagt hätte, hey, es kann gut sein, dass das nicht nur, dass es dir früher schlecht ging, nicht nur am Alkohol lag, am Wein, schlechter Schlaf war bei mir ein Riesenproblem und dadurch ausgelöst, also wirklich eine deutlich eingeschränkte Funktionsfähigkeit. Und das möchte ich einfach nur betonen, dass man verstehen darf, wenn ich nüchtern werde, muss das nicht automatisch heißen, dass es mit Verzögerung, vielleicht auch ganz langsam nach oben weiter besser geht, sondern es kann sein, dass ich damit erst nur die Voraussetzung schaffe, und so war und ist es bei mir, dass ich dann an die richtigen Themen komme. Damit will ich eben nicht sagen, dass das Nüchternwerden zweitrangig ist. Das ist die Voraussetzung. Ich muss Kontakt mit mir aufnehmen können, mit meinen Gefühlen. Ich muss mich unbetäubt, getrennt, soweit es das Trauma zulässt, erleben können, damit ich Traumaarbeit machen kann. Das ist völlig klar. Nur möchte ich all denjenigen, die trotz Nüchternheit das Gefühl haben, mir geht's eigentlich kaum besser, sagen, dann mag das möglicherweise daran liegen und dann sucht euch wirklich Hilfe, konkret an diesen Themen zu arbeiten. Also vielleicht, wenn du magst, erzähle ich einfach mal, also viele berichten so nach 90 oder spätestens 180 Tagen, dass so ein Energieschub kommt. Ich habe, wie ich so schön sage, immer nur wie so ein Schluck Wasser in der Kurve gegangen und das wurde überhaupt nicht besser. Alle haben davon berichtet, dass sie ihre Gefühle pur und ungeschönt erleben, die schlechten wie die guten. Ich habe nichts gefühlt. Ich habe mich einfach nur mies gefühlt. Und dann liest man in den Foren und in den Berichten und auch in den Büchern von diesen Themen, von dieser Entwicklung und denkt, was ist mit dir los? Du erlebst das ja gar nicht.
Ja.
Und ich muss dann sagen, auch wieder eine wunderbare Quitlit, nämlich eben schon zitierte Holly Whitaker, die hat in ihrem dicken Buch ein ganzes Kapitel zu eben diesem Umgang mit Traumata. Und dadurch und durch viele Gespräche bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, mal in diese Richtung zu forschen. Und dann durfte ich, das ist für mich nach wie vor ein großes Geschenk, eine Expertin, eine Begleiterin finden, die sowohl um den Alkoholkreislauf als eben auch um den Traumakreislauf wusste und mir da wahnsinnig geholfen hat. Erstmal, und das war wirklich das Allerwichtigste und auch das ist sicherlich das Entscheidende an diesem Podcast, dass ich, wiederhole mich, lernen durfte und ich glaube, da ging es genauso. Hey, das ist nichts, was es nur bei dir gibt. Da gibt es viele, die davon betroffen sind.
Ja.
Und das hat so viel Entspannung ausgelöst, weil natürlich, wenn du mit Traumafolgen zu tun hast, dann suchst du immer wieder den Fehler bei dir und denkst, du machst zu wenig, du bist zu schlecht und so weiter und so fort. Und wenn du dann erkennst, nee, das ist etwas, wo du nur begrenzten Einfluss zunächst mal drauf hast, dann schafft alleine das schon eine Riesenerleichterung. Ja, und dann geht die Arbeit an dem Trauma los.
Ja.
Genau. Ja, das war jetzt mal so, vielleicht noch mal zu diesem Lagerstreit, was ist denn jetzt das Entscheidende? Geht es um die Nüchternheit? Geht es um das Weglassen des Alkohols? Oder geht es eben darum, an dem Trauma zu arbeiten? Und nochmal, das ist völlig klar. Erst muss die Substanz weg, nachhaltig weggelassen werden, sonst hat es überhaupt keinen Sinn.
Absolut, absolut. Ja, das war sehr, sehr spannend, wie ich fand. Und ich habe viel Neues gelernt und finde, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da einigen vielleicht nochmal einen anderen Gedankenanstoß geben konnten bezüglich dieses Themas, gerade was du eben jetzt nochmal gesagt hast mit dem Punkt, dass es diese zwei Möglichkeiten gibt, diese zwei Kreisläufe und dass es sein kann, dass man eben sich ein Trauma anschauen sollte, wenn es einem nach dem Alkohol weglassen nicht nach einiger Zeit spürbar besser geht. Ich habe da immer wieder Kommentare, die davon berichten und habe jetzt das Gefühl, da noch ein bisschen was dazu sagen zu können, wenn mal wieder jemand so etwas sagt, dass das vielleicht ein Grund sein könnte, weil ich bis jetzt einfach immer nicht wusste, was soll ich sagen. Also ich meine, klar, es braucht halt bei manchen länger, bei manchen dauert es kürzer, aber es könnte eben halt auch einfach ein Trauma dahinter stecken. Und wie wir auch gesagt haben, es gibt verschiedene Arten von The Work, die man dann machen kann, muss, damit es einem letztendlich besser geht. Und ich kann auch nur von mir sprechen. Für mich war die Therapie, die ich nach dem Nüchternheitstag hatte, die habe ich auch recht schnell danach angefangen, zufälligerweise, die war einfach das größte Geschenk. Und es hat einfach so gut getan. Und Ich weiß, es ist in Deutschland schwierig, an eine Therapie zu kommen, aber man sollte es unbedingt probieren, so früh wie möglich, weil man eben auf Wartelisten sitzen muss. Und wenn ihr da irgendwie noch mal ein paar Tipps haben möchtet, wie man da vielleicht leichter an eine Therapie kommen kann, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Ich kann da noch mal ein paar Tipps euch geben. Ich habe da schon ein paar Menschen beraten, die dann gut in Therapie kommen.
Nee, aber ohnehin fände ich es schön, ich ergänze das einfach mal, wenn es Menschen gibt, die zu diesem Thema einfach noch weitere Fragen haben, die sagen, Mensch, vertieft das noch, dann würden wir beiden das, glaube ich, gerne machen. Ja. Es ist vielleicht gut, das erstmal so zu machen, aber wenn Interesse besteht, können wir das an der einen oder anderen Stelle auch thematisieren. Und dann möchte ich deinen Punkt mit der Therapie nochmal mit so einem textmarkerbreiten Filzstift unterstreichen. Ich habe eins gelernt, das war für mich auch sehr erhellend und gleichzeitig nicht einfach. Es gibt viele Dinge, die kann ich selber machen. Und Selbstverantwortung ist etwas, was wir beiden ja mittlerweile sehr, sehr hoch hängen. Aber Trauma kann man nur im Kontakt mit einer anderen Person und vor allen Dingen mit einem anderen Profi bearbeiten. Mhm. Das geht nicht alleine.
Ja.
Und das ist in einer Zeit, in der es viel zu wenig Profis gibt und die dann auch noch Wartelisten haben, keine sicherlich Begeisterung auslösende Nachricht. Aber es ist so. Und da sollte man sich, wie ich zum Teil auch schmerzhaft erfahren habe, keiner Illusion hingeben.
Ja, auf jeden Fall. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort.
Schön.
Sehr gut. Ich danke dir, lieber Benno, für diese Folge. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr den Podcast bewertet, uns Kommentare und Likes dalasst und uns vielleicht auch gerne weiterempfehlt. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bleibt klar im Kopf.
Bleibt klar im Kopf. Tschüss.
Ciao.
Das war Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Und jetzt bleibt klar im Kopf.
Black Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit bartesian.com/cocktail. That's bartesian.com/cocktail.
Save big on your Thanksgiving feast. All in the Kroger app. Buy two, get three free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get a juicy frozen grade A Kroger turkey for 49 cents a pound. Limit one with a $25 additional purchase with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.